Unternehmen Mitte. Der Podcast aus dem Kaffeehaus mit Daniel Häni, Christoph Schramm und Pola Rappert.
Folge 2. Aus aktuellem Anlass zum Tod von Götz Werner. Daniel Häni im Gespräch mit Enno Schmidt.
Lieber Enno, vielen Dank, dass du dir kurzfristig Zeit nimmst, nach Basel zu kommen. Du lebst ja jetzt in Freiburg. Weil unser gemeinsamer Freund und Kollege und Wegbegleiter Götz Werner jetzt am Dienstag, am 8. Februar, gestorben ist. Wir wollen zusammen versuchen, über das Wirken und Leben dieser überragenden Persönlichkeit, in meinen Augen Unternehmerpersönlichkeit, uns zu unterhalten und sicher auch ein bisschen zu gucken, was ist eigentlich sein Vermächtnis. Kurz vorweg, wir beide kennen uns seit 2005 und haben zusammen die Initiative Grundeinkommen in der Schweiz gegründet. Du bist einer meiner wichtigsten Partner und Freunde. Durch dich erst wurde es möglich, die Volksinitiative zum Grundeinkommen in der Schweiz in die Gänge zu bringen. Und wir haben dann zahlreiche Veranstaltungen organisiert, haben sogar einen Kinofilm gemacht, gell, zum Grundeinkommen, sind rumgereist, haben schließlich mit vielen weiteren tollen Menschen die Volksinitiative in der Schweiz lanciert, die Unterschriften gesammelt und schlussendlich die Kampagne zur Abstimmung 2016 dann gestaltet. Auf diesem Weg hat Götz Werner eine wichtige Rolle gespielt. Durch dich und Peter Dellbrücker habe ich Götz Werner persönlich kennengelernt. Du warst damals Dozent am Institut von Götz Werner für Entrepreneurship an der Uni in Karlsruhe. Du hast sehr viel mit Götz Werner gesprochen, hast ihn unzählige Male interviewt, ihn begleitet auf Veranstaltungen und ihn immer wieder besucht in Stuttgart, auch in seinem Haus am Bodensee. Du hast unzählige Filmaufnahmen gemacht mit ihm und auch ein biografieartiges Porträt geschrieben. Viel von dem Material ist noch unveröffentlicht. Gegenwärtig arbeitest du als Geschäftsführer des FRIBIS, dem Freiburger Institut für Basic Income, für Grundeinkommen, das im Rahmen der Götz-Werner-Professur dort entstanden ist. Und du hast Götz Werner auch während der Krankheit der letzten Zeit öfter besucht und mir immer berichtet und mit ihm gesprochen. Du bist für mich sozusagen der Götz-Werner-Versteher. Deshalb freue ich mich nun, mit dir und unseren Zuhörerinnen in das Phänomen Götz Werner versuchen einzutauchen. Der gute Riese wurde er einmal in einem Porträt der Taz genannt. Von sich selber hat er manchmal gesagt, er sei Zahnpastaverkäufer. Ich würde sagen, ein Titan ist jetzt gestorben. Und sag du, lieber Enno, wie ist es dir ergangen, als du diese Nachricht vom Tod von Götz Werner diese Woche gehört hast?
Ja, Daniel, erstmal sehr schön, dass wir darüber sprechen, weil wir ja auch wirklich inhaltlich und machend mit Götz Werner viel zu tun hatten. Und ich weiß, wie sehr ihn das ja gefreut hat, dass hier mal wirklich was passiert in der Schweiz. Während er ja auch viel damit zu tun hatte, dass seine Versuche, andere zu fördern, dann oft auch im Sande verliefen. Er selber zwar sehr viel gemacht hat und eine unglaubliche Wirkung hatte, aber das, was wir hier taten, hat ihm, glaube ich, in diesen Jahren das Leben durchaus versüßt. Und der Film, den du erwähnt hast, hat er sich immer im Auto angehört, noch und noch mal, also gar nicht sehen müssen, sondern hören war schon toll. Also es hat ihn sehr gefreut. Und darum ist es vielleicht auch schön, dass wir darüber sprechen. Wie es mir ging, als ich das hörte, das war nur ein kleiner Ruck in mir. Das war ein kleiner Ruck und ein kleines Schlucken. Und dieser kleine Schreck, den es beim Tod eben gibt, weil ich auch wusste, wie es ihm geht, weil ich diese letzten Jahre, muss man ja sagen, miterlebt habe und weil ich auch mit Beatrice vorher telefoniert hatte, seiner Frau Beatrice Werner, und die Stimmung so allgemein war, wenn er jetzt geht, dann ist es gut. Wenn nicht, ist es auch gut. Aber es war so auch von der Umgebung dieses Loslassen. Weil man auch sagen kann, er hat die letzten 2 Jahre auf jeden Fall, wenn man nicht sogar sagen muss 3 oder 3,5, die letzten 2 Jahre ja gelebt, so dass er gar nicht mehr sich ausdrücken konnte. Also er hatte einen Gedanken und wollte ihn sagen, und sobald er denken musste, kriegte er es nicht mehr in die Sprache. Er war voll da, also es war Götz Werner, wie immer, aber er konnte sich nicht mehr äußern. Und ich habe das ja viel miterlebt, auch bei meinen Besuchen. Es war dann schon eine schöne Herausforderung, mit einem Menschen zusammen zu sein, mit dem du jetzt nicht diesen Austausch pflegen kannst, wie wir das jetzt machen, wie das üblich ist und wie er das natürlich auch gerne machte, sondern eigentlich mit Seele zu tun zu haben. Und nicht mit diesen Dingen, die Äußerlichkeiten sind, in denen wir uns aufhalten, sondern eigentlich in eine Art inneres Gespräch zu kommen. Und das hat er mit großer Duldsamkeit getragen. Also dieser Mensch, der ja mir vorkam in der Zeit, als wir auch mit ihm zu tun hatten und vorher an der Universität in Karlsruhe, wie so eine Diesellokomotive mit 100.000 PS. So hat er ja diesen riesen Laden auch gezogen. Und dass der am Ende seines Lebens diese Vollbremsung nochmal erlebt, das kann man als sehr bedauerlich empfinden und war für ihn sicherlich auch sehr schlimm. Aber es ist auch wie ein Runterbremsen gewesen und ein nochmal ganz anderes Erleben. Und ich erinnere mich, in Karlsruhe an der Uni hatten wir ein Gespräch über etwas und ich erzählte von Leiden und dass auch das Leiden etwas eine Voraussetzung für etwas ist. Und er sagte dann nur, Leiden. Ich habe dann gesagt, wie ist das mit dir, Leiden? Nee, Leiden hat er noch nie gehabt. Und ich habe damals so ganz kess und unverfroren gesagt, naja, kommt noch. Es war jetzt nicht so direkt gemeint, aber es kam noch. Und diese letzte Zeit war eine Probe für ihn und eine Herausforderung, etwas zu leben, mit dem er nicht zurechtkommt. Etwas zu leben, was nicht so ist wie alles vorher in seinem Leben, wo er ja immer Probleme oder was auch immer als Herausforderung gesehen hat, als Aufgabe, als Möglichkeit, Neues zu finden. Das war ja ganz stark bei ihm. Veränderung, Neues. Probleme sind immer nur Wege für was Neues und das konnte er. Und diese letzten Jahre seines Lebens waren eine Sache, die er nicht so bewältigen konnte. Die er aber, wie ich gesagt habe, mit großer Duldsamkeit getragen hat.
Jetzt sag mal, kannst du mal eine Skizze machen von seinem Profil? Kannst du ein Bild malen, damit wir ein bisschen eintauchen können in diese Persönlichkeit? Wer ist Götz Werner?
Ja, das Profil und das Porträt kann man wirklich sehen, wenn man Fotos von ihm sieht. Wenn man sein sehr markantes Profil und seinen sehr geformten Kopf sieht, der ja durchaus auch in irgend so eine Gemäldegalerie gut passen könnte. Man sieht schon diese Kraft und diese Persönlichkeit einfach in dem Aussehen von ihm. Was mich, wo ich sagen würde, das ist vielleicht eine Möglichkeit, dem Kern näher zu kommen. Also wozu ich sagen muss, du hast es erwähnt, ich habe lange mich damit beschäftigt, wer ist Götz Werner, wie tickt dieser Typ, wie denkt der? Und du musst eben selber unheimlich viel haben, um überhaupt die Resonanz zu haben für das, was er ist. Also man kann diese Frage nicht beantworten, ohne sozusagen sich dahin zu entwickeln. Eine wichtige Sache war, du fragst ihn etwas, worauf er jetzt etwas Schönes, menschlich Ideales sagen kann. Also zum Beispiel die Lernlinge, so heißen sie ja, nicht Lehrlinge, sondern Lernlinge, weil sie selber lernen, wichtig. Also Lernling ist kein schönes Wort, aber die Haltung ist, die lernen selber, die können auch Fehler machen. Die haben Theaterworkshops. Und man kann dann, ich wusste es ja, also das ist dafür, dass die sprechen, sich aussprechen lernen, mal eine andere Rolle annehmen. Das sind ja große Überwindungen. Und das wird gemacht für deren Persönlichkeitsentwicklung. Und dann frage ich ihn in einem Interview, was ich mache, nach diesem, was denn so der Sinn ist. Und erwarte, ich sag mal, schön geistige Erklärungen. Und er sagt, naja, damit die bessere Verkäufer werden. Wenn du ihn aber was fragtest oder in eine Richtung fragtest, wo du eine geschäftliche Antwort oder so eine logische, gut fürs Geschäft Antwort erwartetest, sagte er immer etwas, das zutiefst philosophisch, menschlich durchdrungenes Menschenliebe hatte. Das bezeichnet ihn. Er hatte diesen unglaublichen eigenen Raum, in dem das reale Discount-Ketten-Geschäftsleben mit immerhin damals ja auch schon 40.000 Angestellten und das idealistische, also Idealismus, philosophische und anthroposophische, beides zusammen eins war. Es war eigentlich eins. Es war nicht mal, dass er es zusammenbrachte, es war eins. Und ein Bild, auch als Porträt, finde ich sehr schön, was Helmut Tensiethoff gesagt hat, der vielleicht wesentliche Berater von Götz Werner in der Zeit, wo es eben umschlug von dem Filialbetrieb, der damals, ich weiß nicht, vielleicht 100 Filialen hatte, der immer noch von Götz Werner durchaus am Anfang auch recht autoritär geführt wurde, in dieses Filialen an die Macht. Helmut Tensiethoff hatte mir einmal gesagt, für ihn wäre das Erleben von Götz Werner, Götz Werner zieht das Schwert aus dem Stein. Das ist das Artus-Bild, König Artus zieht das Schwert aus dem Stein. Was ist gemeint? Götz Werner holt die geistige Klarheit oder den geistigen, den menschlichen, wirklich menschheitlichen Impuls aus den realen Verhältnissen, aus den real vorfindbaren im Geschäftsleben, Unternehmerwirtschaft und so weiter Leben, da holt er es heraus. Also nicht aus Büchern, nicht aus Theorie, nicht aus Idealen. Und deshalb ist es etwas ganz anderes. Und deshalb lebte es ja auch im Unternehmen. Also er holt es aus diesen verhärteten Verhältnissen, in denen das klare menschliche Denken feststeckt, heraus. Das ist ja das Bild des Schwertes und in dem Fall das verhärtete Mineralische für diese Strukturen, die wir auch viel haben heute. Und das finde ich sehr bezeichnend und das ist eine besondere Kraft. Was ganz Persönliches möchte ich dazu sagen, was auch ihn für mich sehr bezeichnet, weil das ist mein Erleben, aber ich glaube, das ist durchaus objektiv. Ich hatte eigentlich nach Treffen mit ihm oder Gesprächen mit ihm, auch Telefonaten, war immer was Fröhliches, hatte immer irgendwas Glückliches. Es hatte einen Auftrieb, es machte so einen Auftrieb und es machte so eine Zukunftsgewissheit. Egal was kommt, Zukunft auf jeden Fall. Und auch, dass da was passiert und das, also es gab eine Sicherheit und einen Auftrieb und eine gewisse Glücklichkeit. Mhm. Nicht wegen dem, was er sagte. Er konnte auch mir gegenüber ganz schön pumpig sein. Aber die Art war das einfach. Also Götz Werner hatte eine Qualität. Und das Dritte, was ich dazu sagen möchte, das ist nicht das Porträt vielleicht, aber für mich ist ja als Maler, ich komme aus der Malerei, habe das ja, also muss man dann dazu sagen, studiert und habe im Kunstmarkt mein reales, professionelles Künstlersein erlebt und gelebt und habe dann eigene Geschichte, diese Frage ganz intensiv erlebt. Was ist die Kunst heute? Wo ist die Kunst heute? Und meine Antwort war in den Unternehmen. Dann gibt es eine lange Geschichte, die ich da durchgemacht habe. Ich habe also gesucht, die Kunst in der Wirtschaft, weil das ihr Ort sein muss, weil dort gestaltet wird, die Biografien, die Selbstverständnisse, alles ist eigentlich in den Unternehmen als Gestaltung, da gehört die Kunst hin gut. Also ich hatte diese Frage sehr stark. Was ist die Kunst in Unternehmen? Habe viel, viel unternommen, Unternehmen gegründet und so weiter. Und habe in Götz Werner meinen Meister gefunden. Götz Werner ist wirklich auf dieser Suche mit vielen tollen Leuten mein Meister. Bei ihm war es, Das ist Kunst in der Wirtschaft. Das ist eben nicht Kunst im Museum oder im Malen oder Singen oder Autofahren oder Kochen, sondern in der Wirtschaft. Also Götz Werner, und das kann nur durch jemanden passieren, der durch und durch Unternehmer ist, und das war er durch und durch, man kann auch sagen Händler-Unternehmer, das ist nochmal was anderes als Produzierender. Wie er dieses DM gestaltete, was mir auch oft vorkam wie ein Bildhauer. Wie ein Bildhauer, der was macht und dann wieder zurücktritt und schaut, ist es stimmig? Übrigens, das Wort Stimmigkeit war für ihn ein zentrales, genauso wie für Künstler. Das kann man auch gar nicht übersetzen. Ich hatte das mal in einem Interview auf Englisch. Das gibt es in anderen Sprachen nicht. Stimmig war für ihn ein Wort. Und es war wie ein Bildhauer an der sozialen Skulptur, kannst du sagen. Jetzt klingt das wieder für die Menschen, soziale Skulptur, trara, Josef Beuys und Sozial, wissen wir, Sozialamt ist nicht so toll. Gemeint ist aber eins, was für ihn ganz selbstverständlich war, das soziale Feld der Gesellschaft ist die Wirtschaft, ist das Unternehmertum. Da tun wir was füreinander, miteinander. Das andere, was wir Sozialleistungen und Sozialstaat nennen, ist sozusagen der Krankenhausreparaturbetrieb, wenn es nicht klappt. Das soziale Feld ist die Wirtschaft. Und ich bringe mal so ein paar Zitate von ihm, an denen man das erkennen kann. Zum Beispiel, dass er sagt, ein Unternehmen ist eine sozial-künstlerische Kulturveranstaltung. Nun kenne ich sehr viele Unternehmer, die auch schöne Sachen sagen. Bei ihm war es aber so. Und weil ich wissen wollte, ist es wahr, was du sagst, bin ich unangemeldet in viele Filialen an verschiedenen Orten gegangen und habe mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen sind es ja meistens, gesprochen und war teilweise bis zu Tränen gerührt und beeindruckt, wie das wirklich lebt. Also wie dieses, was er mit 1000 Maßnahmen, die es im Unternehmen ja gab, wirklich es ist, dass die Menschen dort, die ich erlebt habe, getroffen habe, das als ihren Lebensraum, ihre Lebensplattform erleben. Und nur um zu provozieren, habe ich dann mal gesagt, naja, wisst ihr, mit dem Götz Werner, ich meine, ihr arbeitet ja alle für ihn, damit der sich die Taschen vollstecken kann. Und das gab eine Reaktion dieser Mitarbeiterin, wo mir heute noch die Tränen kommen. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Das war schlimm. Und es war nicht, dass sie weinte, aber dass ich da weinen muss, weil ich erlebte so eine tiefe seelische Reaktion, so etwas über den Götz Werner zu sagen, was überhaupt nicht so ist, was überhaupt gar nicht vorkommt. Weißt du, und das sind für mich beeindruckende Dinge. Oder Filialleiterinnen, die vorher bei anderen Discountern waren und mir zum Beispiel erzählten, ja, Götz Werner kommt in die Filiale und guckt und so weiter und sagt dann, Frau So-und-so, dürften wir einmal in Ihr Büro gehen? Und das ist für so einen Menschen, also eine Filialleiterin eben, unendlich tief und wichtig. Darum sage ich, man versteht es nicht so schnell, man muss sich wirklich einleben. Weil normal war vorher, wo sie auch Filialleiterin war, wenn da der große Chef kommt, dann rennt der überall hin, weil das gehört ihm. Du hast gar nichts zu sagen. Selbstverständlich läuft er in dein Büro und beschwert sich noch über irgendwas. Götz Werner sagt, dürfen wir mal in Ihr Büro? Weißt du, und diese Feinheiten, millionenfach, in der Sprache, im Umgang, im Vorgehen und natürlich in ganz vielen Maßnahmen, dass zum Beispiel alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Einsicht in die Gehaltshöhe aller anderen. Selbst wenn du da als Aushilfskraft bist oder selbst wenn du als Lernling da bist. Es gibt eine Entscheidungsfreiheit, einen Spielraum, natürlich nicht ganz, einen Spielraum, welche Produkte haben wir hier in unserem Sortiment, weil wir haben den Kundenkontakt. Es ist klar, du darfst dir Zeit nehmen, um mit den Kunden zu sprechen. Du kannst selber in der Filiale mitentscheiden, stellen wir noch einen ein oder nicht und so weiter. Und so ganz, ganz viele Sachen. Aber auch das Element, zwischen allen Abteilungen, also rückwärtige Dienste und so weiter, wird abgerechnet, sodass das Bezahlen immer im Bewusstsein ist. Also ich nehme nicht nur die Leistung der Personalabteilung in Anspruch, sie wird abgerechnet. Und das ist wieder interessant. Das eine ist, Götz Werner fand das Bezahlen von Arbeit komplett kontraproduktiv und rief ja auch gerne 1000 Studierenden im Audimax in Karlsruhe zu. Ihre Arbeit und die Arbeit, die wir alle leisten, kann niemals bezahlt werden, sondern ein Einkommen macht sie möglich. Das ist das eine und ganz wahr und ganz tief und echt. Und das andere ist, bezahlen ist ein Bewusstseinselement. Und da hat man diese Spannbreite.
Jetzt gehen wir noch weitere Aspekte durch. Nämlich jetzt ganz gegenwärtig sind die, erscheinen ja die Nachrufe. Ich habe sie alle gelesen und so und es ist bewegend. Aber es ist da ziemlich auf der Oberfläche. Zum Beispiel, Neue Zürcher Zeitung schreibt, ich zitiere, er ist als Zahnpasta-Verkäufer reich geworden und als Vorkämpfer des bedingungslosen Grundeinkommens populär. Oder im Spiegel stand jetzt die Woche. Götz Werner hat Europas größte Drogeriekette DM gegründet. Zum Talkshow-Star wurde er jedoch als Verfechter eines Grundeinkommens. Und das stimmt ja auch. Und es war ja in der Tat übrigens erst 2005, wo Götz Werner, da war er schon über 60, oder? Erst dann trat er eigentlich in die große Öffentlichkeit. Und maßgeblich, wenn man dort anknüpfen, dann können wir weiterbauen, maßgeblich dafür war ein Interview, das Gabriele Fischer in Brand 1, die tolle Chefredakteurin, in Brand 1 mit ihm geführt hat. Und der Titel dieses Interviews, das erste Interview, was dann eigentlich Wellen geschlagen hat und dann ging eigentlich so wie ein Lauffeuer los, der Titel lautete, wir leben in paradiesischen Zuständen. Hast du das damals eigentlich wahrgenommen? Und wie hast du ihn eigentlich kennengelernt?
Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das wahrgenommen habe. Ich weiß, dass in so einem Think Tank-Zusammenhang in Heidelberg, wo ich war, trat mal jemand auf, ein junger Architekt, der sprach für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das war das erste Mal, dass ich davon hörte. Das wäre so toll, dann könnte er auch an Wettbewerben teilnehmen und überhaupt für ihn wäre das so gut. Und da dachte ich, da als er das so erzählte, ja weißt du, mach mal bessere Architektur, dann kommst du auch besser klar und gewinnst auch mal einen Wettbewerb. Und wenn du Geld brauchst, dann frag halt mich, vielleicht kann ich dir helfen oder sonst jemand. Ich fand das ganz uninteressant, weil ich auch als Künstler eben das wichtig fand, dass dieses Gerede vom nicht erkannten oder nicht verstandenen Künstler und so weiter, das konnte ich, war für mich jetzt nicht interessant. Du musst dich behaupten, du musst dich durchsetzen und wenn du gut bist, dann bist du gut. Ich habe dann irgendwie, ich erinnere mich eigentlich, dass ich in Frankfurt ihn das gehört habe und dass die Art, wie er jetzt darüber sprach, so komplett anders für mich erlebbar war. Erstens war klar, er spricht jetzt nicht als jemand, der selber ein Grundeinkommen braucht, in Anführungsstrichen. Zweitens, er kommt aus der Wirtschaft, er ist einer, der in den Verhältnissen es geschafft hat. Nicht jammert, dass die Verhältnisse schlecht sind und er deswegen nicht kann. Und dann waren es drei Punkte, dass ich auch dachte, ja gut, also das ist gut, nur dann diese vielen, vielen Arbeiten, die ja die Leute nicht machen, weil sie machen wollen, sondern die sind auch schlecht bezahlt und so weiter, das geht nicht, was ist damit? Und dass er so einfach sagen konnte, ah ja, dann besser bezahlen. Wo einem Licht aufgeht. Ja klar, wie denke ich denn, alter Sklavenhalter im Gehirn? Ne, ich lebe davon, dass man Menschen pressen und nötigen kann, anstatt zu sagen, holla, wir haben einen freien Markt, dann muss halt besser bezahlt werden dann. Und die Finanzierungsfrage war für mich eben auch natürlich ein Ding. Wie soll man das finanzieren? Und da ist die Mehrwertsteuer, die für Götz Werner ja ausschlaggebend war für den Gedanken des bedingungslosen Grundeinkommens durch seinen Freund und Berater Dr. Benediktus Hardop, den wir ja auch hier eingeladen hatten, war für mich eine Erleuchtung, weil diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens braucht die kongeniale Begleitung der Idee der Finanzierung. Also nicht raffgierig gucken, aus welchen Schubladen können wir noch Geld ziehen für unser tolles, egoistisches Ding, sondern zu sagen, ein genauso geniales, in die gleiche Richtung wirkendes Entwickeln in der ganzen Steuerfrage, das steuerbewusst wird, dass das nicht mehr diese heutige merkwürdige Rolle spielt, das war für mich sehr entscheidend. Also Götz Werner ist für mich schon der Boden gewesen, auf dem das für mich komplett logisch war, ja. Und wir ja zu tun hatten und ich dann, wie wir angefangen haben, einfach alles aus dem Ärmel schütteln konnte. Also wenn du den Grundgedanken verstanden hast, kannst du alles andere aus dem Ärmel schütteln. Genau.
Und das kam eben in diesem Interview mit Gabriele Fischer das erste Mal zum Ausdruck. Und dann kam eben genau das Doppelte, oder? Grundeinkommen und Konsumsteuer. Ich glaube, auch die Vorträge, wenn er hat ja so zahlreiche Vorträge gehabt, die hießen alle mehr oder weniger Grundeinkommen und Konsumsteuer, oder?
Die waren auch
das
mit
war
Benedikt,
der Kern, oder?
Am Anfang auch mit Harop zusammen immer, genau. Auch in den Interviews.
Nur dann war es noch nicht in den großen Medien und dann ging es eben los, oder? Und jetzt wieder in die Gegenwart kam ja sogar in der Tagesschau die Nachricht vom Tod und da ist mir aufgefallen, da wird er beschrieben, in der ARD-Tagesschau, oder? Wird er beschrieben, Unternehmer mit sozialer Ader. Dann habe ich das gelesen, also gehört, geschaut im Tagesschau. Und dann wurde ich eigentlich irgendwie, dachte ich, also das geht jetzt gar nicht. Und dann dachte ich, ich mache einen Podcast mit Enno Schmidt, dann können wir das mal irgendwie anders anschauen, weil ich muss dem widersprechen, oder? Weil der Götz Werner, ich habe den nie erlebt, dass der jetzt eine soziale Ader hätte, sondern der hatte eine soziale Idee, oder? Und der hat ja immer die Wirtschaft und Gesellschaft als Ganzes betrachtet. Und nicht irgendwie, ich habe ihn nie erlebt, dass er irgendwie karitativ oder so unterwegs war oder sich karitativ gegeben habe. Überhaupt nicht, oder? Und ich finde, das zeichnet ihn eben gerade aus, dass er das nicht hatte, oder? Und beim Grundeinkommen auch, er war nie aus Gutmenschlichkeit für ein Grundeinkommen, sondern weil er das logisch fand, das bedingungslose Grundeinkommen.
Ja.
Findest du richtig, dass ich da widerspreche, der Tagesschau?
Ja, absolut. Er brauchte nicht die Gutmenschlichkeit, um menschlich zu sein. Und diese Begriffe wie Wohltäter oder Philanthrop sind natürlich eine Unverschämtheit, weil das unendlich flache Begriffe sind, die auch was ganz Flaches meinen. Und das ist eben dann schon erschreckend zu sehen, wie wenig tiefe Menschen im Empfinden haben, dass sie dann solche Klischees da drauf packen und das wiederum abkanzeln als klar, reicher Unternehmer, dann macht der was Philanthropisches und so weiter. Das ist eben alles bei Götz Werner überhaupt nicht der Fall gewesen. Man kann sagen, es hatte was Logisches, man kann sagen, es war ein tiefst verinnerlichtes Empfinden von was ist Mensch, dass er auch sagte, das Ziel des Menschen ist Freiheitsgenerierung, aber er konnte auch viele andere Sachen sagen. Und das Ding ist eben, was so schwer zu verstehen ist, es war wirklich bei ihm. Es gibt ja viel in Unternehmen, Unternehmensberatung mit all diesen schönen Dingen, die man tun muss und flache Hierarchien und geh gut mit dem Mitarbeiter um und tralala. So, das ist von außen. Bei Götz Werner war es dieses das Schwert aus dem Stein ziehen und darum ganz innerlich. Und vor allen Dingen bei Götz Werner war die Messlatte, was richtig ist, ein Stück über ihm immer. Und was er machte, okay, das war gut, aber das war noch nicht genug. Und bei anderen erlebst du, die machen ein bisschen was im Unternehmen, irgendwo eine Raucherecke oder, also nicht Raucherecke, wie auch immer, also und finden schon, dass sie ganz toll sind. Und dann haben sie noch ein paar Ideen, wo es eigentlich hingeht in der Gesellschaft und was sie ja auch mittragen wollen und wo sie vielleicht dann auch noch im Verein Geld und halten, Verein Geld geben und halten sich damit schon für was Tolles. Das war bei Götz Werner überhaupt gar nicht so. Der hielt sich sowieso nicht selber für was Tolles mit dem, was er machte. Wenn er gefragt wurde oder angesprochen wurde auf sein Unternehmen, tolles Unternehmen, sagt er, naja, das sind die Mitarbeiterinnen, die das tragen, ne, und die Kunden. Und es war echt bei ihm, dass er immer verwies, das bin ja nicht ich, also das bin ich auch, aber das sind die Mitarbeiterinnen und jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, in dem Moment, wo sie mit dem Kunden spricht oder etwas tut, ist sie DM. Sie ist das DM und das lebte auch eben bei Mitarbeitern. Und dann gibt es die Dienste, die Zentrale, die für die Filiale da ist und die Person und sei es eine Aushilfskraft, die mit dem Kunden spricht, ist DM und ist in der Verantwortung, die sie selber trägt. Sowas lebte bei ihm und beim bedingungslosen Grundeinkommen lebte eben nicht der eitle, gutmenschliche Kram drumherum, sondern eine Selbstverständlichkeit, dass das für Mensch sowieso selbstverständlich ist und sein muss, Weil Mensch ist Entfaltung von Fähigkeiten. Mensch ist Initiative. Mensch ist auf dem Weg in die Entwicklung von Freiheit. Und Produktivität haben wir, und dann gibt es wieder eben solche Aussagen von ihm, dass er sagt, das ist doch ganz einfach. Wir leben heute alle von dem, was andere tun. Und keiner lebt von dem, was er selber tut. Das ist ja, die Arbeit ist immer für andere. Also ist doch vernünftig, wir schaffen Rahmenbedingungen, wo die Menschen möglichst produktiv sein können. Da habe ich doch am meisten davon, zum Beispiel. Das heißt, er legt ja keinen Wert darauf, dazustehen als irgend so ein seichter Idealist, sondern er sagt, nee, das ist ja für mich gut. Wenn ihr produktiv sein könnt und mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, ist das in viel höherem Maße und viel sinnvoller und effektiver und so weiter gegeben. Das ist doch für mich gut und für jeden anderen auch. Wieder eben, dass die Sachen, die man gewohnt ist, zu trennen, also entweder bist du ein Egoist oder du bist ein Altruist und all dieser Quatsch, lebte alles in einer gewaltigen Kraft und ja, auch Schöpferkraft und unternehmerischen Kraft bei ihm.
Eben er hat seine Ideen eben nicht aus Büchern, wie du schon gesagt hast, sondern er hat sie eigentlich aus der Beobachtung, aus dem Betrachten heraus
gewonnen. Er nannte das immer Evidenzerlebnisse. Ja. Er erzählte auch gerne von Evidenzerlebnissen. Er lehnt sich an eine Vitrine in einem DM, in einer DM-Filiale, und die gibt nach, verrutscht, und das Plastikdach verrutscht, und darunter sind aber Sachen, die gestohlen werden könnten. Und da sagt er, was ist denn hier los? Was ist sowieso? Ist denn das nicht gemacht? Und die Filialleiterin sagt, ja, das wissen wir schon seit 2 Wochen, und wir haben auch schon beim so und so angerufen in der Zentrale, dass die jemanden bestellen, aber es war noch keiner da. Und dann gibt es für Götz Werner ein Evidenzerlebnis, und er sagt, ab da alle Filialen entscheiden selber, wer sofort aus dem Dorf kommt und was macht. Keine Frage mehr über irgendwelche Stellen. Die Filialen beauftragen selber, sind selber verantwortlich, das müssen wir nicht prüfen. Filialen an die Macht.
Stimmt, dann hat er diese Zwischenhierarchiestufe einfach abgeschafft, oder? Ja. Aus diesem Evidenzerlebnis.
Ja. Er hat sämtliche Zwischenhierarchien weggemacht, und die Filialen waren Entscheidungsträger. In ganz vielen anderen Sachen eben auch Entscheidungsträger dann. Ja. So und so ist eigentlich wie er es nannte, und das war ihm wichtig, Evidenzerlebnisse. Und er hat ja auch in Karlsruhe gelehrt, sagen wir mal. Und ich habe viele seiner Vorlesungen dann da gehört, wo er eben auch dieses eigene Bild vom Unternehmertum denen erzählte, diesen Wirtschaftsstudenten, die ja nun wissen wollten, Entrepreneurship, was ist denn das, wie macht man das? Und er erzählte über Beziehungen mit der Frau oder der Freundin. Er erzählte über lauter Lebenssachen, weil in diesen Lebenssachen die Verhaltensweisen stehen. Und was sind unternehmerische Eigenschaften? Erklärt er denen, Menschenliebe, Weltinteresse. Auch da wieder, die sitzen ja da und erwarten jetzt so ein erfolgreicher Brocken, der sagt uns jetzt, ja, du musst vor allen Dingen dem immer auf die Nase hauen und musst gucken mit der Bank und wie du das machst. Und er spricht denen von Menschenliebe, Weltinteresse. Er spricht natürlich von ganz, ganz vielen Dingen, aber er spricht von Leben, immer vom Leben und nicht von abstrakten Dingen.
Jetzt nehmen wir den nächsten Punkt, den wir betrachten wollen, auch wieder von außen nach innen. In den Zeitungen steht, also stand jetzt nicht nur in den Nachrufen, sondern es war immer schon, stand immer, Götz Werner ist ein bekennender Anthroposoph. Dann dachte ich, jetzt muss ich ihn mal fragen, ich habe ihn darauf angesprochen, den Götz, und dann hat er nur den Kopf geschüttelt und gesagt, zur Anthroposophie kann man sich nicht bekennen, das ist ein Widerspruch in sich. Wie siehst du das, Götz Werner und Anthroposophie?
Ja, das ist ein Widerspruch in sich. Da siehst du wieder, viele Menschen kommen eben auf nichts. Sie haben keine Empfindungstiefe, sie haben kein Verstehen wollen. Sie scheuen die Berührung mit Wirklichkeiten und kommen dann auch nur darauf, dass der ist Anthroposoph, also ein bekennender Anthroposoph. Bekennend bist du einem Glauben gegenüber. Anthroposophie hat ja nichts mit Glauben zu tun. Gerade Götz sagte, also sprach ja auch darüber, ich habe auch mit ihm darüber gesprochen, wo er sagte, ja, manche Menschen verwechseln es halt mit einer Religion, gell? Aber das tun sie auch mit dem Geld oder das tun sie auch mit irgendwas, dass sie es mit Religion verwechseln. Für ihn ist es ein Hinweis, und er erklärte das ja auch seinen Angestellten, Filialleiterinnen oder so, die ja auch mal fragten, Herr Werner, wir haben gehört, Sie sind ja was, Anthroposoph, was ist denn das? Und dann hat er denen erklärt, ja, das ist ein Architekt zum Beispiel. Der muss ja schon wissen, wie jetzt die Statik ist, wie sich das trägt und so weiter. Und das muss man schon ein bisschen lernen, damit man ein guter Architekt sein kann. Und wenn wir jetzt hier im Unternehmen sind und mit Menschen, das ist ja mit Menschen, dann muss man ein bisschen lernen, wie, was ist denn der Mensch? Und wie ist es denn für Menschen richtig? So ist das mit der Anthroposophie. So kann man das verstehen. Also so hat er es auch gehandhabt. Götz Werner hat intensiv anthroposophisch gearbeitet. Er hat 4 Grundwerke jedes Jahr neu durchgenommen mit seiner Frau Beatrice. Aber es war ja an ihm überhaupt gar nichts, was jetzt typisch anthroposophisch war, an Gehabe oder wie auch immer. Das heißt, das war seine Auseinandersetzung mit dem, was ihm entsprach und was er brauchte als permanente, wiederholte Erkenntnisarbeit und Vertiefungsarbeit durchaus für sein Leben. Und das war als Unternehmer, aber jetzt eben auch nicht damit fertig klassifiziert, sondern für sein Leben und für ein Weiterkommen in Fähigkeiten. So würde ich sagen, ein Ausbilden von Fähigkeiten. Das lebt natürlich in seine Art des Menschenbildes und der Unternehmensführung ganz mit rein. Aber natürlich nicht in der Weise wie Menschen, die einfach nicht die Möglichkeit haben, sich damit mal zu berühren, die dann meinen, oh, das ist was Komisches, was Spukiges und so weiter, bekennend. Ist natürlich nicht bekennend. Er hat aber immer in Talkshows gesagt, ich bin Anthroposoph. Und wir wissen ja auch, bedingungsloses Grundeinkommen.
Also das habe ich nie gehört von Götz Werner, dass er sagt, er sei ein Anthroposoph. Wenn man ihm das aber zugeschrieben hat, hat er nicht widersprochen.
Genau, auf Frage. Ja? Auf Frage, von sich aus nie, oder? War ja genau. Eben auch nicht wichtig als Mitteilung. Ja.
Und sag jetzt noch, das war noch ein bisschen allgemein, wann ist man dann ein Anthroposoph? Ist nicht jeder Mensch ein Anthroposoph, so wie ich jetzt gehört habe von dir? Oder mal andersrum gefragt, was muss man denn als Mensch tun, dass man kein Anthroposoph ist?
Ja, dann muss man einfach nicht denken und glauben, was in der Tagesschau kommt. Dann ist man kein Anthroposoph. Wenn man nicht selbstständig denkt und selbstständig hinterfragt und dann auch darauf kommt, dass zum Beispiel der Mensch einfach logischerweise nicht das sein kann, was das Naturwissenschaftliche sagt, dass er nämlich eigentlich ein Apparat ist, also ein biologisch, elektrisch, chemisch funktionierender Apparat, sondern dass es doch etwas Wesentliches ist, dass der Mensch Empfindungen hat und dass das Denken jetzt auch nicht einfach nur ein determiniertes Reizreaktionsgeschehen ist aufgrund sozialer Prägungen, die die nächste Prägung prägen und so weiter oder genetisch, sondern dass man dem, was man ist, eine Wirklichkeit zuspricht und nicht in der Scheinwelt lebt, dem, was man ist, was man also fühlt, wie man ist, wie man lebt, was einem geschieht, das alles nur als nicht existent anzusehen, letzten Endes, weil man ist ja nur eine biologische Maschine, die übrigens mit dem Tod dann ausgeschaltet ist. Ich würde sagen, dann ist man ein Anthroposoph, wenn man Fragen hat an das, was man erlebt und nicht lebt nur in Theorien und Glaubenssätzen. Und so war Götz Werner ja eben auch. Und das hat wiederum zu tun mit diesen Evidenzerlebnissen und an der Wirklichkeit die weiterführenden Ideen zu erleben. Bei Götz Werner war ganz wichtig auch, weil ich das eben sagte, wie er das seinen Mitarbeiterinnen dann mal erklärt hat mit Anthroposophie, dass er immer volkstümlich blieb. Er hatte ja immer seinen Heidelberger Slang, diese Mundart so ein bisschen drauf. Und blieb dadurch immer jemand, der auch in der Sprache im Grunde für alle verständlich war und sagte die Dinge ja auch nie intellektuell. Also mir ist das aufgefallen, weil wir gerade da an der Uni über diesen Begriff Lebenszeit bei ihm gesprochen haben. Also er sagte gerade, ein Unterschied zwischen Arbeitszeit und Freizeit, das ist Unsinn. Das ist beides Lebenszeit. Lebenszeit ist auch das, was die Menschen in der Firma verbringen. Das ist ihre Lebenszeit. Und deswegen kannst du es auch nicht bezahlen, weil das wäre Menschen kaufen. Aber wenn er das so sagt, Lebenszeit, dann habe ich erlebt, für manche ist es gar nicht zugänglich. Mhm. Die brauchen dann eher intellektuelle Erklärungen, also Arbeit darf nicht zur Ware gemacht werden und so weiter. Dann bist du auf der intellektuellen Ebene, die wirkt auch nicht so stark. Ne? Die ist dann kurz überzeugend, dann fehlt aber was an Tiefe. Wenn du es so einfach sagst, dann musst du selber diesen Raum haben, diese, sagen wir mal, innere Lebenskraft, dass das bei dir auf Resonanz stößt, dass man das versteht, was gemeint ist. Aha, Lebenszeit bin ja ich. Und wenn ich bin, kann kein anderer meine Lebenszeit bestimmen. Und zwar nicht, weil wir Ideale haben, sondern weil es der Realität widerspricht. Das heißt, mein Leben ist mein Leben und das ist die Realität und Freiheit ist die Natur des Menschen und nicht ein Ideal. Also bei Götz Werner ging es nicht um Ideale, sondern um feststellen, was ist Faktum.
Jetzt habe ich noch so einen, wieder von den Medien ausgehen. Es wurde immer gesagt, Götz Werner sei Milliardär. Götz Werner der Milliardär. War er Milliardär? Also der macht, ich habe noch mal nachgeguckt, 2021 über 12 Milliarden Umsatz. Deswegen ist aber der Gründer noch lange kein Milliardär. Überhaupt, wem gehört eigentlich DM? Und was ist der Wert von DM? War Götz Werner Milliardär?
Ja, das hat er immer ertragen. Es wurde ja immer gesagt, Sie sind ja Milliardär, mehrfacher sogar. Und da hat er auch nie widersprochen. Das hat er duldsam ertragen, wie diese Krankheit, also dieses Nicht-mehr-Können am Schluss. Das ist natürlich auch ein völliger Unsinn und nur Teil dieser abstrakten, theoretischen, völlig unwahren, unmenschlichen Denk- und Betrachtungsweise. Das Unternehmen DM in der Zeit, sagen wir mal 2010, als er so also auch noch ganz da war, das hatte einen Schätzungswert von irgendwelchen 1, noch was Milliarden. Wenn es verkauft würde, schätzte man, es könnte sein, dass das dann dafür bezahlt wird.
Wenn es Rossmann übernimmt oder so.
Wie auch immer, also wenn es ein amerikanisches, wenn Walmart das übernimmt. So, das muss man verstehen, das ist der Schätzungswert. Was ist denn diese Firma DM wert, wenn mal es so wäre, dass es dazu käme, dass man sie verkauft? Also das ist erstens ein Schätzungswert. Das ist gar kein Geld. Das ist zweitens schon mal gar nicht das Geld, was Götz Werner in der Tasche hat. Und Götz Werner würde das Unternehmen auch niemals verkaufen. Weil Götz Werner weiß, das ist ja völlig ganz schlecht. Da hält er es mit seinem Freund Benediktus Hardorp, den ich gefragt habe, was ist denn das Handel mit Unternehmen? Also Unternehmen kaufen, verkaufen. Da sagt er, Menschenhandel. Menschenhandel. Warum? Ja, das sind Lebensorte für Menschen. Das sind ja die Orte, wo die Menschen tun, produzieren. Und wo produziert, getan wird für andere, das darfst du natürlich nicht behandeln als ein Produkt, sondern da werden die Produkte hergestellt. Da sind die Menschen, die das tun. Unternehmen verkaufen ist Menschenhandel. Außerdem ist ja so, ein Unternehmen wird aufgebaut, Götz Werner, ja durch die Mitarbeitenden. Und die Kunden und die Zulieferer, ganz viele Menschen, das ist ja nicht er. Also er spielt daran natürlich eine Rolle und vielleicht eine wichtige. Aber selbst wenn es die zentrale Rolle ist, sind es immer noch zigtausende andere. Die bauen doch das Unternehmen auf. Wenn das jetzt diesen Wert hat, dann ist das das, was diese Menschen geleistet haben. Und die Kunden, die zufrieden waren und deswegen gekauft haben und. Das jetzt zu verkaufen und sich das quasi bar in die eigene, also aufs eigene Konto zu überweisen, bedeutet auch, dass jetzt zur Strafe, weil sie alle so produktiv waren und ein Unternehmen so toll wertvoll gemacht haben, im vielfachen Sinne wertvoll gemacht haben, zur Strafe jetzt den Betrag, der dafür bezahlt wurde, in Anführungsstrichen, nochmal zusätzlich abarbeiten müssen. Denn natürlich kauft keiner ein Unternehmen und gibt dafür Geld aus, sondern er kauft das Unternehmen, das dieses Geld dann zusätzlich erwirtschaften muss, das er dann zurück hat, plus die dann Gewinne. Deswegen ist das einfach ein Unsinn. Götz Werner selber, das weiß ich natürlich nicht was, aber ich würde mal sagen, Götz Werner hat, kleine Anekdote, als Herr Harms seinen Posten übernommen hatte und er sich eben mehr, also älter war und sich mehr ums Grundeinkommen kümmerte, da erzählte der Herr Harms, Er wird zu Götz Werner am Ende des Jahres, hätte gesagt, am Ende des Jahres oder Anfang des Jahres, ein bisschen stolz. Also wir haben einen großen Gewinn gemacht, Herr Werner, mit DM. Und Werner hat nur so ganz trocken geguckt und gesagt, was ist denn da falsch gelaufen? Und Harms war dann ein bisschen verdattert, weil er hatte jetzt erwartet, der Werner freut sich, ne, großer Gewinn, das ist doch toll. Und Werner hat dann erklärt, ja, also wenn wir einen großen Gewinn gemacht haben, dann haben wir was falsch gemacht. Entweder wir haben zu hohe Preise genommen, den Kunden zu viel Geld weggenommen. Oder wir haben den Mitarbeitern zu wenig bezahlt. Oder wir haben die Zulieferer so weit runtergedrückt und runtergeprügelt mit dem Preis, dass das war nicht gut, hätten wir nicht machen sollen. Das haben wir denen zu wenig bezahlt. Oder wir haben zu wenig investiert, das wäre das Allerschlimmste. Zu wenig investieren, sondern in die Zukunft denken. Investieren ist wichtig. Also oder wir haben zu wenig Geld gegeben in die Gesellschaft um uns herum, die uns ja trägt, von der wir da ja leben. Also in gemeinnützige Projekte, in Kulturprojekte und so weiter. Also wir haben was falsch gemacht, wenn wir einen Gewinn haben. Und hier, als hier in Unternehmen Mitte, weiß ich noch, wo er einmal klar sagte, die Mittelverwendung ist genauso unternehmerische Aufgabe wie die Mittelerzielung. Also das Mittel ins Unternehmen kommen ist genauso unternehmerisch notwendig für das Unternehmen, wie es unternehmerische Aufgabe ist, die Mittel jetzt richtig anzuwenden. Womit er ganz und gar auch meinte, im gemeinnützigen Bereich oder sagen wir mal in dem freien Bereich. Und nur um das gleich noch dazu zu sagen, weil das ein wichtiger Punkt ist, Gewinn, was ja immer kommt, naja, aber eigentlich Gewinn, war für Götz Werner kein Unternehmensziel. Und wiederum nicht, weil er zu viel süße Lutscher gekriegt hat zum Geburtstag, sondern weil es richtig ist, weil es logisch ist, weil das Ziel des Unternehmens ist, einen Lebensraum zur Lebensentfaltung der Mitarbeitenden zu machen und Gutes für die Kunden, damit die ihr Leben besser machen können. Das ist Ziel des Unternehmens. Gewinn ist logisch, faktisch, sachlich nicht Unternehmensziel. Gewinn brauchst du nur, damit der Laden läuft, klar, damit du auch morgen Einkommen auszahlen kannst, eine gewisse Planungssicherung haben kannst, investieren kannst dafür. Solche Sachen lebten bei Götz Werner. Und schau dir an, wie alle Unternehmensberater, alle Fernsehsender, alle Zeitungen immer schreiben, naja, letztlich ist der Zweck des Unternehmens natürlich Gewinnerwirtschaftung und letztlich sind alle Kulturmaßnahmen, alle Mitarbeitermotivationen für dieses Ziel. Und damit ist alles gelogen und alles ist nur Manipulation und Beschiss. Dabei ist es umgekehrt. Beschiss ist diese Formel, Gewinn ist der Zweck des Unternehmens. Das ist falsch, sachlich falsch und bedeutet, wir sehen nicht, was Wirtschaft ist. Und darum eben zum Beispiel auch Kunst und Wirtschaft, die Kunst in der Wirtschaft, entdecken, in die Erscheinung bringen, was es eigentlich ist.
Also Gewinn, nicht Gewinnmaximierung, sondern Sinnmaximierung.
So ist es.
Ja. Du, jetzt habe ich mir dann erlaubt, ein paar Zitate von Götz Werner rauszuschreiben. Mit der Frage natürlich, was sind deine Lieblingszitate? Hör mal zu. Also Nummer eins ist bei mir folgendes. Die Wirtschaft, also ich zitiere Götz Werner, die Wirtschaft hat nicht die Aufgabe, Arbeitsplätze zu schaffen. Im Gegenteil, die Aufgabe der Wirtschaft ist es, die Menschen von der Arbeit zu befreien. Nächstes, das ist ein Hammer. Ich finde es wirklich ein Hammer und niemand versteht es. Unternehmen zahlen nie Steuern. Nächstes, ein krasses Zitat. Ich würde ja, also ich sag's mal, wer nicht arbeiten will, ist krank. Das hat Götz Werner gesagt. Ich würde vielleicht sagen, arbeitet in kranken Verhältnissen, oder? Aber Götz Werner hat gesagt, wer nicht arbeiten will, ist krank. Nächstes Zitat, das ist übrigens auch ein Titel von einem Brand 1 Interview, nämlich, der Wind muss aus der Gesellschaft kommen. Also das heißt, Götz Werner hat natürlich nicht auf die Politiker gehofft, dass die dann irgendwas mal machen oder so, sondern es war klar, die Politiker sind Surfer, der Wind muss aus der Gesellschaft kommen. Nächstes Zitat, ich finde das sehr prägend und ich glaube, das hat das wirklich sehr viel bewirkt, nämlich Hartz IV ist offener Strafvollzug, hat Götz Werner immer gesagt. Ich nehme noch eins. Eigentlich der Longseller von Götz Werner. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Was sind deine Lieblingszitate?
Ja, das letzte ist mein Lieblingszitat. Ich finde aber ein anderes auch noch schön, was er oft gesagt hat. Zutrauen veredelt den Menschen. Ewige Vormundschaft hemmt sein Reifen. Das ist von Freiherr vom Stein, hat er aber oft auch genommen. Und ich weiß eben auch durch meine Gespräche in den Filialen mit den Mitarbeiterinnen, diese Mantren lebten bei den Menschen. Götz Werner arbeitete mit Mantren, also solchen Wahlsprüchen quasi. Und da gibt es eine ganze Reihe mehr. Und viele Mitarbeiter haben sich einen dieser Wahlsprüche zum Motto gemacht und lebten damit. Mhm. Ja, also das letzte ist mein übrigens auch Christoph Werner, der ja jetzt die Firma leitet. Das ist auch sein Lieblingswahlspruch. Ja. Und den habe ich ja auch als wir die Aktion hatten, die Unterschriften einzureichen und das russische Fernsehen da war, dann auch denen gesagt, das ist eigentlich der Wahlspruch auch für das Grundeinkommen. Ja. Wir können mal die Zitate nochmal einzeln nehmen, wenn es eine Frage daran gibt. Und ich finde, man kann daran was fragen. Also zum Beispiel, wer nicht arbeitet, ist krank oder auch die anderen.
Ja, sag was. Ich wollte sie einfach mal aufrufen, damit wir sie am Klingen haben.
Hä? Ja.
Sag. Also, wenn ich arbeite, ist krank.
Genau, das ist ja ein bisschen
heftig. Wenn ich arbeiten will, ist krank.
Ja, das ist ein bisschen heftig und du denkst, ach, doch ein komischer Typ. Da musst du das Umfeld erstmal kurz abtasten, dass Götz Werner natürlich völlig klar sagt, jeder Mensch arbeitet, ob er arbeitslos ist oder was auch immer, jeder Mensch arbeitet, weil er tut ja was. Arbeit ist ja nicht festgelegt auf bezahlte Arbeit, das war ja gerade das große Problem für ihn auch, wo das Arbeit immer mit Einkommen zusammengeknotet wird und das gehört gar nicht zusammen. Jeder braucht ein Einkommen und jeder arbeitet, aber das hängt gar nicht zusammen. So, wenn du das weißt, dass er also jetzt nicht so eine ganz komische Ideologie dahinter hat, sondern dass er einfach nur wieder auf die Tatsachen schaut, also wirklich Beobachter ist und feststellt, jeder tut was, jeder arbeitet, das ist fast immer auch etwas für andere und dass er sagt, jeder will arbeiten und das heißt, jeder möchte ja etwas tun, wo er erlebt, dass er damit eine Wirkung in der Welt hat, dass er damit ein Gefühl von Sinn für sich hat und eine Anerkennung erlebt und eine Veränderung erlebt, die durch sein Tun geschieht für andere im positiven Sinne. So. Dann sagt er eben immer dazu, wer nicht arbeiten will oder wer jetzt wirklich jemand ist, der das nicht tut, das ist eigentlich, sagt er dann, eine Krankheit, eine soziale Krankheit oder wie auch immer. Und das kann man richtig verstehen, wenn man sich sagt, aha, klar, Götz Werner hat dieses klare Wahrnehmen, dass der Mensch natürlich tun will. Und das ist ja auch wahr, guck hin. Also gerade bei dir weiß ich, bei jedem dritten Telefonat, so, was machen wir jetzt? Also man will was tun, ne? Etwas machen. Und dass er eigentlich damit nichts Diskriminierendes sagt, denen gegenüber, die jetzt vielleicht wirklich nicht arbeiten wollen, weil er das, was die tun, durchaus oft in den Bereich der Arbeit integriert, alles eigentlich, weil er ja gar keinen Unterschied macht zwischen Freizeit, Arbeitszeit und so, dass er sagt, wenn ein Mensch jetzt so ist, dass er das eigentlich in sich überhaupt nicht trägt, dass er beitragen möchte, dass er was tun möchte, was in den sozialen Bezug kommt. Ne, das kann durchaus sein, dass jemand grübelt und Philosoph ist und Schriftsteller, die äußerlich ja auch nicht, aber die gehen natürlich in Bezug. Dann sagt er, wenn es so ist, dass ein Mensch dieses gar nicht hat, dann muss man eher davon sprechen, dass da etwas krank ist für diesen Menschen. Mhm. Und das meint er nicht diskriminierend für die, nach dem Motto Faulpelze, das meint er in diesem Freiheitsimpuls, der im Menschen lebt und im Tätigkeitsein auf Erden, was ja der Grund ist, warum wir überhaupt hier sind und diese ganzen Komplikationen der Geburt auf uns genommen haben. Wenn da jemand das nicht greifen kann, dann ist das eben wie eine Krankheit. Ne? Wie du auch einen dicken Kopf haben kannst oder einen gebrochenen Arm oder so. Also es ist eben nicht diffamierend, ausgrenzend, sondern es weist darauf hin, dass das zum Beispiel nicht irgendetwas ist, was man herunterdissen kann als Faulpelz, sondern sagen muss, was ist mit diesem Menschen? Aber natürlich das in einer Gesellschaft, in der Tätigkeit generell als selbstbestimmtes Verwirklichen meines Lebens gesehen wird. und nicht in einer Erwerbsarbeitsgesellschaft, wo alles ausgegrenzt ist.
Jetzt lass uns zur Vision von Götz Werner kommen, die ich mal, wieder die Überschrift, ich habe sie schon genannt, oder? Das ist nämlich Grundeinkommen und Konsumsteuer.
Ja.
Die Schlagzeile war ja jeweils Milliardär für Grundeinkommen, oder? Immer war Milliardär für Grundeinkommen. Aber was eigentlich, das Grundeinkommen war ja eigentlich in Werners Idee, würde ich sagen, quasi nur eine Folge. Das war nicht eigentlich die Idee selber. Das war nämlich die Folge von etwas, oder? Und meine Frage ist, was ist eigentlich die Ursache von der Folge Grundeinkommen? Weil ich glaube, das könnte unsere Zuhörerinnen interessieren, weil das ist ja das eher Verborgene von Götz Werner oder das, wie soll ich sagen, noch nicht aufgedeckte oder das, was irgendwie auch noch nicht wirklich in der Gesellschaft angekommen ist. Und ich weiß, es gibt dazu eine Geschichte, nämlich war Götz Werner mit der Idee des Grundeinkommens ja übrigens nicht erst ab 2005 vertraut, sondern bereits in den 80er Jahren. Nur wurde er damit ja anfänglich eben gar nicht gehört. Kannst du darüber etwas mehr erzählen? Ich weiß nämlich das Beispiel, dass es ist eine Legende, es gab nämlich ein legendäres Treffen und das war irgendwo, ich weiß nicht genau wann und wo, aber es war auf dem Flughafen und ich nehme an, Götz Werner und Benediktus Hart dort, haben dort den Flug verpasst oder der wurde irgendwie gecancelt oder so. Auf alle Fälle entstand dort, du sagst dann noch genau, wie das war, ein Gesprächsraum und in diesem Gesprächsraum entstand plötzlich etwas, was dann erst viele Jahre später überhaupt zu der Idee des Grundeinkommens geführt hat. Stichwort ist Grundeinkommen als ausbezahlter Steuerfreibetrag der Konsumsteuer. Kannst du mal das Original dieser Legende erzählen?
Ja, also Grundeinkommen als ausgezahlter Steuerfreibetrag, da gibt es bei uns da am Götz-Werner Professur, dann heiße Diskussionen, dass man das niemals so nennen darf und so weiter. Es ist in der Wissenschaft alles sehr schwierig, das da reinzubringen. Die Legende ist wohl wirklich eine Realgeschichte. Sie waren eingeladen, also sie heißt Benediktus Hardorp, Wirtschaftsprüfer, der in Deutschland sehr mitgewirkt hat bei der Einführung der Mehrwertsteuer. Einer der ersten, der das eben auch verstanden hat. Und der, kann man jetzt ruhig dazu sagen, weil er selber das auch immer betonte, wenn ich das mal so erzählte, durch einen Satz von Rudolf Steiner. Rudolf Steiner hat nämlich mal so nebenbei gesagt, wir müssen wegkommen von der Einkommensbesteuerung und hinkommen zu der Besteuerung der Ausgaben. Alle anderen Steuern, als die in den Ausgaben stattfinden, sind parasitär. Damit hat Benediktus Hardorp sich sehr lange beschäftigt, auch mit dem Gedanken, wie viel Geld jemand hat, ist ja egal. Es geht in den wirtschaftlichen Kreislauf, in die Gesellschaft, in die Wirksamkeit, wenn ausgegeben wird. Und da gehört die Steuer hin und nicht in die Einnahmen, das ist Privatsache. So hat er also mitgewirkt und so war er eigentlich ein Mehrwertsteuerexperte und sowieso der Meinung, alle Steuern sollten auf jeden Fall Ausgabensteuern sein. Das ist jetzt wissenschaftlich wieder ein Terminus, der anders besetzt ist, aber für jeden, der es zum ersten Mal hört, kann man verstehen, mit dem, was ich an Geld ausgebe, damit zahle ich auch die Steuer und nicht von dem Geld, was ich verdient, was ich eingenommen habe. Da waren sie in einem osteuropäischen Land eingeladen, ich weiß nicht genau welches, es war vielleicht Rumänien, die interessiert waren an Mehrwertsteuer. Beim Rückflug haben sie den Anschlussflug, ich glaube in Budapest, verpasst und saßen jetzt blöderweise nachts da in Osteuropa, eben da noch vor der Öffnung. Und Benediktus Hardorp hat dann, weil es so langweilig war, Götz Werner noch mal vorgeredet mit der Mehrwertsteuer. Und Götz Werner hat dann das auch verstanden und fand, ja, es ist viel einfacher. Das Geld geht gar nicht erst ins Unternehmen. Steuerbetrug und vor allen Dingen die ganzen Maßnahmen der Investitionen von Unternehmen, die alle nur aus steuerlichen Gründen sind, wo unheimlich Geld verschwendet wird, bloß um ein bisschen Steuern zu sparen, alles nicht mehr, viel einfacher und eigentlich auch richtig, dass die Steuer eben am Ende der Wertschöpfung erst erhoben wird und nicht unterwegs schon in den unreifen Apfel beißt mit Ertragssteuern, wo die Erträge noch gar nicht wirklich realisiert sind. Also fand er das gut. Und dann hatte er selber aber so in dem Gespräch da dann so die Frage, ja, das ist eigentlich richtig, das so muss es sein. Also faktisch, nicht ideologisch. Nur wo ist denn dann, wenn jetzt, das ist ja dann eine hohe Mehrwertsteuer, ne? Die macht dann ja ungefähr 40% oder so oder sogar 50% aus.
Die Hälfte der Wertschöpfung, oder?
Wenn es das so ist.
Weil die Staatsquote ja so hoch
ungefähr
ist.
Ungefähr die Staatsquote. Die Staatsquote würde natürlich ein bisschen sinken mit der Mehrwertsteuer, weil eben auch eine ganze Reihe an Aufwendungen, an Aufwand nicht...
Das ist jetzt Detail, ja.
Detail.
Ja.
Wo ist denn da die soziale Komponente? Also jetzt haben wir ja einen Steuer...
Fragt Götz Werner.
Fragt Götz Werner sich oder auch Hadow. Heute haben wir einen Steuerfreibetrag bei den Einkommen. Also wo ist die soziale Komponente? Und das kann ja dann sehr kompliziert werden. Und das war für ihn aber dann so eine Art Gedankenblitz, dass klar war, ah ja, das zahlen wir vorher aus. Jeden am Anfang des Monats wird ein Betrag, der zum Leben ausreicht, ausgezahlt. Quasi eine negative Konsumsteuer. Ne? Milton Friedman, negative Einkommen. Jetzt neues Jahrtausend, viel besser. Negative Ausgabensteuer, negative Konsumsteuer, als quasi Progression und als Entschädigung, wenn du so willst, für die hohe Steuer, die in den Preisen ist, damit all diejenigen, die eben nicht so ein hohes Einkommen haben und deren Einkommen natürlich mehr durch Preise auch aufgebraucht wird, dass das eine Steuer, vorausgeschickte Steuervergütung ist, in der Höhe des Lebensnotwendigen. Das ist eine Sache, die er gerne erzählt hat, die er ja hier vor allen Dingen bei uns, bei dir im Unternehmen Mitte, hier in dem Saal erzählt hat, wo wir ganz gespannt wie am Lagerfeuer saßen und zuhörten. Und das ist sicherlich wesentlich, man muss dazu sagen, also das war für ihn zusammenhängend, weil die Mehrwertsteuer auch Folgendes klar macht, was ja auch so einfach und faktisch ist und doch unendlich schwer durchzubringen, die Steuern sind schon in den Preisen. Was die Unternehmen, du weißt es und andere müssten es auch wissen, zahlen können an Ertragssteuern, an Gewinnsteuern, wenn es das auch noch geben, an Körperschaftssteuern, was die Angestellten der Firmen an Einkommensteuern zahlen und so weiter, ist ja alles Geld, das das Unternehmen hat, weil der Kunde gekauft hat, weil der Kunde Geld gegeben hat. Also es geht gar nicht darum, herumzufeilschen, wie wird die Steuer weitergeleitet in den Preis und abgewälzt und was es da an komplizierten Sachen gibt, sondern die schlichte Erkenntnis, das Unternehmen zahlt Steuern von dem Geld, das der Kunde bezahlt hat. Das Unternehmen kann nur Steuern zahlen durch den Preis der Produkte und Dienstleistungen. Mit anderen Worten, die Steuern sind alle in den Preisen heute enthalten. Und was du zahlst als Kunde, als Konsument, ist immer Einkommen. Einkommen all derer, die daran mitgewirkt haben, dass das Produkt oder die Dienstleistung da ist, einschließlich Steuern, was ja auch Geld für Einkommen der Menschen ist, die im staatlichen Auftrag arbeiten. Diese Erkenntnis ist eben eine gewaltige, obwohl sie so einfach ist, weil wir heute in einem völligen, das ist auch Götz Werner live, alles unter einem Geldschleier sehen. Und überall liegt der Geldschleier über der Wirtschaft, über Steuer, über allem, sodass wir nicht auf die Tatsachen kommen, auf die sozialen Wirklichkeiten kommen, die da stattfinden. Und insofern ist dann eben die Mehrwertsteuer nichts anderes als endlich die Wahrheit der Steuer, dass sie auch wirklich in den Preisen liegt, dass sie sichtbar sind, was Benediktus Hadow auch sehr viel demokratischer fand, weil jeder sieht, was er beiträgt. Auch der Hartz-IV-Empfänger oder der Bettler hier in Basel, wenn es einen gibt, zahlt eben Steuern, beziehungsweise trägt Steuern, wenn er was kauft. Dann ist, ne, das Geld ist auch für Steuern. Das war sehr wesentlich, dann eben der wesentliche Aspekt, nicht die Arbeit und nicht die Initiative zu belasten mit Steuern, sondern dass die Steuer wartet, bis der Apfel reif ist, bis es wirklich so ist, dass der Kunde kauft. Und der Kunde zahlt nicht das Geld ans Unternehmen und das Unternehmen muss es sich wieder aus der Tasche rausziehen oder die Mitarbeiter, sondern es ist auch für den Kunden klar, ich zahle den Anteil, der hier geleistet wurde fürs Produkt und ich zahle den Anteil der Lehrer, Polizei, Militär, Straßenbau, Infrastruktur auch geleistet wurde für das Produkt. Ich, Kunde, zahle das. Und das ist kongenial zum bedingungslosen Grundeinkommen, weil das ja auch nicht vorwegnimmt, was du zu tun hast, sondern diesen Raum für Initiative gibt. Und du hattest es damals ganz schön gesagt, Initiative kann man nicht bezahlen. Initiative kann man nur ermöglichen. Und wieder merkt man, wie fundamental für unsere Zeit es überlebenswichtig ist, dass wir diese Gedanken endlich fassen. Du kannst nicht bezahlen, was neu ist. Das Neue kannst du nur ermöglichen. Mit dem Bezahlen bist du immer im Alten und gehst immer in der Zeit zurück, immer repetierend alt. Neues kann man nie bezahlen. Darum gehört Mehrwertsteuer und bedingungsloses Grundeinkommen zusammen, weil es auch beides eine Wertigkeit hat und in die gleiche Richtung zieht.
Im April 2018 war Götz Werner noch mal bei Markus Lanz. Du kennst die bekannte Sendung im ZDF. Ich glaube, das war sogar der letzte große öffentliche Auftritt von Götz Werner. Man kann das bei YouTube nachschauen. Und da will der Lanz nun mal wirklich verstehen, wie das funktionieren soll mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und Götz erzählt, wie du jetzt auch, hat die Idee blitzt auf und so, aber gleichzeitig lässt er auch die Zuhörer und Lanz selber irgendwie auflaufen, sodass es fast ein bisschen eine gehässigte Stimmung gibt in der Sendung. Und Werner wird dann sogar noch frech zu Lanz und sagt ihm, als er so die Gegenargumente dann irgendwie noch rumschießt mit den Gegenargumenten, er soll nicht so eifrig sein. Und dann war die Stimmung also gar nicht mehr gut in diesem Fernsehstudio. Und ja, Werner lässt dann eigentlich dann doch die Möglichkeit vorbeiziehen, das irgendwie auf den Punkt zu bringen, dass mit dieser Konsumsteuer und Grundeinkommen, es bleibt alles ein bisschen kryptisch. So, das ist für mich so wie der letzte Auftritt von Götz Werner, und ich habe das gestern nochmal angeschaut und dachte, ja, vielleicht ist das auch eine Art ein geistiges Vermächtnis von Götz Werner. Also nicht das, was er gesagt hat, sondern das, was er nicht gesagt hat. Das, was irgendwie nicht zur Landung kam. Was ist für dich das geistige Vermächtnis von Götz Werner?
Ja, das habe ich jetzt eben doch durch seinen Tod dann sehr erlebt, dass ich das stark dieses Erleben hatte. Also er als Person ist jetzt durch die, wie man so sagt, über die Schwelle gegangen, durch die Pforte gegangen oder wie man es nennen will. Er als Person. Und dadurch ist umso mehr eigentlich, was seine geistigen Erzeugnisse und Schätze auf diesem Erdenleben, Erdenweg sind, auf die Erde gefallen. Also nicht kaputt im Sinne von kaputt oder so oder in den Schmutz gefallen, sondern irgendwie, er ist jetzt weitergegangen, er ist jetzt eben im Tod und seine Erzeugnisse sind eigentlich umso mehr jetzt da, um damit was zu machen. Und da gehört ja ganz, ganz viel dazu. Manche Dinge habe ich erwähnt, die ich maßgeblich halte. Die sind so einfach und doch das Schwere ist, nicht in Theorien und Illusionen zu denken und sondern mal hinzugucken. Das ist ein Vermächtnis. Und das andere, was du ansprichst, ist eben sehr wesentlich, das mit der Mehrwertsteuer. Das hat er ja gelassen dann, weil er gemerkt hat, der Gegenwind ist zu stark. Es gibt so heftige Abwehr gegen Mehrwertsteuer als ungerecht und gerade die Armen und so weiter, was nicht stimmt, aber das müssen wir jetzt nicht besprechen, dass er das gelassen hat. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, die jetzt von anderen gemacht werden muss. Ich bin vorsichtig mit geistigem Vermächtnis im Sinne von, wir müssen noch was erfüllen, weil das immer so ein bisschen so einen nachtragenden Charakter hat. Also wenn wir Bock drauf haben, dann machen wir das. Und das ist etwas, was Götz Werner jetzt nicht geschafft hat. Und das rüberzukriegen, hat er nicht gekonnt. Er hat das mit dem Grundeinkommen geschafft und das mit dem Mehrwertsteuer versucht, aber da ist der Gegenwind zu stark gewesen.
Also ich kann dich auch beruhigen. Götz Werner wurde mal gefragt in einem Interview, und würden Sie alles nochmal machen, gleich machen in Ihrem Leben? Darauf hat er gesagt, hoffentlich nicht. Also das zeigt ja, was für ein cooler Typ Götz Werner war und was für einen weitsichtigen Humor er hatte.
Ja. Da hat er auch immer so schöne Sprüche gehabt. Was ist der Unterschied zwischen dumm und intelligent? Dumme machen immer die gleichen Fehler. Ja, und Intelligente machen immer neue Fehler. Genau. Also, und das war übrigens auch ja sein Ding, hat er mal irgendwann auch so in einem Interview Fernsehen gesagt, Veränderung, ne? Dass die Menschen so festhalten und vor allen Dingen am Erfolg von gestern, der ist doch das Hindernis von morgen. Und wenn etwas gut läuft, das gab es dann auch zum Beispiel an der Universität Studenten, die sagten, never change a running system. Das ist doch wichtig. Und Werner sagt, um Gottes Willen, wenn es rennt, wenn es funktioniert, sofort ändern. Weil so funktioniert es morgen ja nicht mehr. Was heute funktioniert, muss man jetzt nachdenken, wie kann man das anders machen, damit es eben morgen funktioniert. Diese Sachen waren für ihn sehr wichtig. Sag noch mal den Punkt. Bei dem Lanz.
Bei dem Lanz, also da, nein, was ist das Vermächtnis? Also was hörst du? Also für mich ist es ein bisschen, das, was er nicht gesagt hat, ist ein Vermächtnis. Jetzt aber nicht im Sinne, dass ich mich jetzt unter Druck oder andere unter Druck fühle, sondern das müssen wir jetzt noch nachholen. Das hat er nicht geschafft, überhaupt nicht so. Aber wenn man nach dem Vermächtnis sucht von Götz Werner, ist so mein Hinweis, und vielleicht ist es bei dir anders, oder? Guckt mal auf das, was er nicht gesagt hat, oder?
Das ist so. Das eine. Und das andere wäre für mich, guckt mal auf das, was er gesagt hat, denn das ist ja auch noch lange nicht verinnerlicht, verstanden und weitergetragen, solange es noch solche Bemerkungen gibt wie Philanthrop und was du alles vorgelesen hast, merkst du ja, nichts ist verstanden, nichts. Es ist nur weiter gedöst in diesen oberflächlichen, klischeehaften, eingetakteten Bemerkungen. Also das geistige Vermächtnis ist, guckt mal hin, was er gesagt hat und guckt auch hin, was er nicht, beziehungsweise nicht oft genug gesagt hat, sicherlich auch, das sind zwei Seiten. Aber mir geht es so, oder ging es jetzt auch so, ja, das Vermächtnis ist zum Beispiel an der Götz-Werner-Professur und auch in Freiburg am Institut für Basic Income Studies, erlebe ich etwas mehr die Notwendigkeit auch, aber vielleicht auch die Freiheit, etwas von diesem Geist von Götz-Werner doch mehr da einzubringen. Denn weißt du, es ist ja so, und das habe ich sogar untersucht, was ausstrahlt, ist immer der Umgang miteinander. Mit den Materialien, mit dem Denken, mit dem anderen Menschen, mit der Idee und so weiter. Wie gehe ich damit um? Das strahlt beim Unternehmen aus, das bildet das Image. Du kannst da irgendwelche anderen Sachen hinmalen, potemkische Dörfer und Werbeplakate. Aber was wirkt, und das ist auch bei DM so gewesen, das ist ja, was wirklich lebt. Und Götz Werner hat ja auch manchmal diese schöne Bemerkung gemacht, du hast sie auch irgendwo zitiert, dass er so auf die Frage, was weiß ich, bei DM, ob das denn jetzt so gut klappt oder so wichtig oder was auch immer erfolgreich ist, dass er sagte, oh ja, also wenn es die geistige Welt interessiert, dann wird es schon vorangehen. Und wenn nicht, dann nicht. Auch interessant, ne? Spielt für die meisten Menschen keine Rolle. Aber du musst dich nur mal ein bisschen den Mut haben, auch mit sowas zu berühren. Dann merkt man ja, daher bekommt der Werner auch eine Gelassenheit. Weil er sich sagt, was gut ist, das heißt, was auch die geistige Welt interessiert, das geht nach vorne. Was nicht, nicht, umso besser. Vielleicht bemühe ich mich hier um was, das hat er ja auch zum Grundeinkommen gesagt. Ich finde das ganz toll, ich finde das wichtig, aber vielleicht ist es auch falsch und dann wird es schon nicht funktionieren. Dann wird es ja abgelehnt. Also er hatte diese Beziehung, dieses Zutrauen.
Stimmt, das hat er mir auch noch ein paar Mal gesagt, anscheinend zu dir auch oder zu anderen auch, als ich irgendwie wieder was vorgeschlagen habe, was man machen könnte, was man noch machen könnte, hat er gesagt, es kommt auf die geistige Welt an, ob sie sich dafür interessiert. Also lieber Götz, wenn du jetzt in der geistigen Welt bist, dann kommt es jetzt auf dich an und natürlich auf uns auch, weil auch wenn wir sind ja auch in der geistigen Welt. Lieber Enno, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch.
Daniel, vielen Dank. Jetzt gehen wir wie immer auf die Terrasse und trinken noch einen Kaffee.